Wir haben letztes Mal diesen Gang der zwei Jünger nach Emmaus ausführlich angeschaut. Und in Vers 33 wird berichtet, wie sie dann aber von Emmaus im Eiltempo offensichtlich wieder zurückgingen nach Jerusalem, als sie eben erkannt hatten, dass der Herr Jesus auferstanden ist. Und da begegnen sie den elf Aposteln, Vers 33. Sie fanden die elf und die mit ihnen waren versammelt. Und da erfahren sie auch das Zeugnis, dass der Herr auch dem Simon ganz persönlich erschienen ist. Und sie erzählen ihre eigene Erfahrung auf dem Emmausweg, Vers 35. Sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt worden war an dem Brechen des Brotes. Und da haben sie auch offensichtlich die Wundmale des Kreuzes sehen können beim Brechen des Brotes. Ja, und jetzt geht das weiter in Vers 36, und da wird also klar, dass diese beiden Emmaus-Jünger, wir haben die Hinweise gesehen letztes Mal, dass es sich um ein Ehepaar gehandelt haben muss, nicht zwei Männer, sondern ein Mann und seine Frau, die waren mit diesen elf zusammen an diesem ersten Tag der Woche. Das ist das gleiche Zusammensein, das auch in Johannes 20 erwähnt wird, wo gesagt wird, dass die Jünger beieinander waren und dass plötzlich der Herr in ihrer Mitte erschien, obwohl die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden. Das wird ja berichtet nur in Johannes 20. Und jetzt hier. Ja, das haben wir letztes Mal gesehen, dass der Name des Mannes wird erwähnt in Vers 18, Lukas 24, Vers 18, einer aber mit Namen Kleopas. Übrigens nicht zu verwechseln mit dem Kleopas in Johannes 19, 25. Im Deutschen klingt das gleich, aber im griechischen Text sind das zwei verschiedene Namen. Und dieser Kleopas hier wird mit Namen genannt, aber eben die andere Person wird nicht namentlich genannt. Aber die waren da mit den Jüngern zusammen und plötzlich erscheint der Herr in ihrer Mitte und spricht zu ihnen, Shalom Alechem, Friede euch, der übliche Gruß auf Hebräisch oder auch auf Aramäisch, in der entsprechenden Form. Und dann, die Jünger meinen es, sie sehen einen Geist. Und das ist schon erstaunlich, weil Erlöste normalerweise keine Geister sehen. Also, wenn man unter den Gläubigen fragt, ob sie als Gläubige schon Geister gesehen haben, dann werden die meisten sagen, nein. Aber die Frage ist, ob sie in ihrem früheren Leben das erfahren haben. Das ist gerade dort, wo ein okkultes Umfeld ist, vor allem ist das sehr gut möglich. Also, wenn man zum Beispiel in der buddhistischen Welt ist das offensichtlich recht verbreitet, dass Menschen solche Erfahrungen machen. Oder zum Beispiel der Stamm der Karen in Thailand, Burma, die berichten, gerade in der Zeit, bevor viele von ihnen Christen geworden waren, war das völlig normal, dass die, wenn sie auf dem Feld ihre Arbeit gemacht haben, dass sie Geister gesehen haben. Auf dem Feld irgendwo sitzen oder auf einem Baum, aber nie mit Kontakt zu den Leuten. Und die berichten auch, die Gesichter haben sie nie gesehen. Ganz, ganz komische Dinge. Und als sie dann das Christentum unter dem Stamm mehr und mehr verbreitet hat, hat diese Erfahrung dann auch aufgehört. Oder mein zukünftiger Schwiegersohn aus Kambodscha, der sagt auch, dass er vor seiner Bekehrung eben zu gewissen Zeiten Geister gesehen hat. Also furchtbare Fratzen. Aber seit er sich bekehrt hat, ist das nie mehr geschehen. Völlig weg. Und er erzählt auch von einer Erfahrung, er ging zu seiner Großmutter nach Hause und die ist eine ganz überzeugte Buddhistin. Aber da war auch seine Tante, nicht so überzeugte Buddhistin, aber plötzlich wurde die besessen. Und zwar, die Stimme war plötzlich eine andere Stimme, eine Männerstimme, sprach aus ihr heraus und hat dann nur ihn fixiert. Und obwohl er ja nicht allein im Raum war, nur ihn fixiert und gesagt, er sei der Wächter der Hölle und er brauche unbedingt ein Opfer und er soll, man soll in die Pagoda gehen, das ist der buddhistische Tempel, und soll dort ein Speisopfer darbringen. Furchtbar, und er hat dann gesagt, und ich habe dann innerlich begonnen zu beten und dann hat das alles aufgehört. Also, aber das so zu dieser Furcht, sie würden da einen Geist sehen. Und wo hatten die Jünger das schon einmal gemeint? Ja, wo ist das? Matthäus 24, 26, als der Herr auf dem Wasser ihnen im Sturm entgegenkommt. Das ist Matthäus 14. Liest jemand Vers 26? Das heißt, Michael, bitte.
Als aber die Jünger ihn auf dem See gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht.
Ja, das ist auch das Typische in eben solchen Umfeldern, die sehr okkult sind und viel mit eben Götzenverehrung und Geisterverehrung zu tun haben, dass sie eine ständige Angst haben vor diesen Geistern. Und durch die Bekehrung kommt da eine völlige Befreiung, dass auch diese Angst völlig aufhören muss. Also die Bekehrung ist dann wirklich eine Befreiung aus Knechtschaft von Angst. Aber da sehen wir, die Jünger haben diese schreckliche Angst und der Herr sagt, was seid ihr bestürzt? Warum steigen Gedanken auf in euren Herzen? Also, warum kommen sie überhaupt auf solche Ideen? Sie würden Geister sehen. Damit haben sie gar nichts zu tun. Und wenn wir nämlich damit nichts zu tun haben wollen, dann haben die auch nichts mit uns zu tun. Das ist der Punkt. Wer sich eben für diese Dinge öffnet, der wird auch eine Antwort bekommen. Aber wer sich gar nicht mit dem abgibt, der wird auch sehen, dass er damit eben in Ruhe gelassen wird. Aber eben es gibt dieses Problem, dass man sich mit Dingen beschäftigt, mit denen man sich gar nicht beschäftigen sollte. Schlagen wir mal auf, 1. Timotheus 4. Wir lesen ab Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich.
Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in
späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen.
Interessant ist dieser Ausdruck achten, indem sie achten auf betrügerische Geister. Und Lehren von Dämonen. Man kann eben ein Interesse haben für Dinge und eben ein Interesse haben an solchen Geistereinflüssen und auch an Lehren von Dämonen. Aber das sollte nie eine Beschäftigung zur Unterhaltung sein. Wenn man sich auch mit falschen Lehren, die Paulus hier bezeichnet als Lehren von Dämonen, auseinandersetzt. Das ist nicht etwas, das wir machen, einfach so zum Spaß und zur Unterhaltung. Und es ist auch nicht gut, wenn man als Gläubiger sich mit allem beschäftigt, wenn man keinen Auftrag dazu hat. Wenn man einen Auftrag hat, dann ist es etwas ganz anderes, dann darf man auch mit der Bewahrung des Herrn rechnen. Aber einfach so aus Neugierde sich mit allem Möglichen beschäftigen, das ist etwas anderes, als wenn man sich damit beschäftigen muss, aus bestimmtem Anlass. um auch aufklären zu können und selber aufgeklärt zu werden. Ja, Philipp?
Die griechische Mythologie, die hat ja sämtliche Sachen drin über Halbgötter.
Ja, natürlich, die griechische Mythologie, das ist genauso wie die buddhistische Mythologie, die hinduistische Mythologie, sehr, sehr verwandt und miteinander. Und das ist nicht einfach nur Fantasie der Menschen, sondern das sind Lehren von Dämonen, genau. Ja, also nur ein kurzer Exkurs zu diesem Thema Geister und Geistererscheinungen. Und dann zeigt aber der Herr Jesus, dass er als der Auferstandene keine Geisterscheinung ist. Vers 39, was zeigt er? Jawohl. Also, er beweist, dass er kein Geist ist, weil er beweist, dass er wirklich als Auferstandener Fleisch und, was heißt Gebein?
Knochen.
Ja, ich frage aus dem Grund, es ist das korrekte deutsche Wort, Gebein, aber viele heute wissen gar nicht mehr, was Gebein heißt. Also, man kann es noch deutlicher sagen, Fleisch und Knochen. Ja, Carmine? Fleisch und Gebein heißt das in dem Fall nicht Fleisch und Blut. Jetzt schlag mal auf, 1. Chroniker 11. Dann musst du dir die Frage stellen, ob die Verwandten von David aus dem Stamm Juda, ob die kein Blut hatten. Ja, und aus allen anderen Stämmen. 1. Chroniker 11, Vers 1, liest du, Michael, bitte.
Und ganz Israel versammelte sich zu David nach Hebron, und sie sprachen, siehe, wir sind dein Gebein und dein Fleisch.
Sie sagen, na, wir sind Knochen von deinen Knochen und Fleisch von deinem Fleisch. Das bedeutet nicht, das Blut ist nicht da, aber das ist ein wirklicher, ist Ausdruck eben von dem biologischen Körper. Und wir wissen das ja auch schon aus 1. Mose 2, Vers 24. Nachdem die Erschaffung von Eva beschrieben wird, sagt Mose als allgemeiner Grundsatz, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Aber vorher wird noch gesagt, als Adam seine Frau zum ersten Mal sah, diese ist einmal Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen. Aber die hatte Blut. Also, aus dem Verschweigen von Blut kann man nicht schließen, kein Blut. Aber, was der Ausdruck bedeutet, ist ein wirklicher Körper und nicht eine Geisterscheinung. Wirklich materiell. Fleisch und Knochen im Gegensatz zu einem Geist. Und wichtig, Engel sind Geister. Also eben Geistererscheinungen, das sind dann Erscheinungen von gefallenen Engeln, die zu Dämonen geworden sind und Diener von Satan. Aber grundsätzlich steht in Hebräer 1, dass Engel eben Geister sind. Können wir das kurz aufschlagen? Hebräer 1, Vers 14.
Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer Willen, die die Errettung erben sollen?
Jawohl, und dass es hier wirklich um Engel geht, musst du noch Vers 13 kurz dazu nehmen.
Zu welchem der Engel aber hat er je gesagt, setze dich zu meinem Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße.
Also, es geht um Engel und sie sind dienstbare Geister, dazu geschaffen. Also nicht Fleisch und Knochen wie Menschen. Ja?
Aber wieso? Es gibt eine Stelle, wo es heißt, dass die Engel auf die Erde gekommen sind und die Frauen, die hier gegangen sind, wie
Also es gibt in 1. Mose 6 diese Söhne Gottes, die zu den Töchtern der Menschen eingegangen sind und die haben ihn dann geboren und das sind diese Riesen. Vor der Sintflut und Mose sagt, und auch danach. Jedes Mal, wenn die Söhne Gottes zu ihnen eingingen und diese ihnen gebaren. Also diese Söhne Gottes sind tatsächlich Engel, denn dieses Ereignis in 1. Mose 6 wird aufgenommen in Judas' Brief und dort wird gesprochen über Engel, die anderem Fleisch nachgegangen sind und Hurerei getrieben haben. Also wird damit klar, dass es sind Engel. Aber das hängt damit zusammen, dass Engel eben ganz verschiedene Manifestationen, also Manifestationen heißt Erscheinungsweisen, annehmen können. Zum Beispiel in Hebräer 1, müssen wir halt nochmals aufschlagen, da steht in Vers 7,
Und in Bezug auf die Engel zwar spricht er, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme.
Jawohl. Also hier wird gesagt, dass Gott die Engel zu Winden machen kann. Also Winden ist wirklich der Wind in der Mehrzahl. Winderscheinung. Oder eine Feuerflamme. Also dass sie sich effektiv als Feuer offenbaren können. Und so wird also deutlich, dass Engel tatsächlich sich so sichtbar manifestieren können, also mitteilen können. Und 1. Mose 6 macht klar, dass die sogar eine solche Erscheinung annehmen konnten, dass sie sogar mit Menschen Verkehr hatten. Aber das war ein Durchbrechen der Schöpfungsordnung. Und darum sagt der Judasbrief, sie seien wie die Leute von Sodom, die Sodomie betrieben haben, einerseits Homosexualität nach 1. Mose 18, aber auch Verkehr mit Tieren. Sie seien anderem Fleisch nachgegangen. Und das ist ganz wichtig im Judasbrief, dieser Ausdruck anderes Fleisch ist im Griechischen heteros. Es gibt zwei Wörter für anderes oder anderer. Heteros und allos. Allos bedeutet anders von der gleichen Art. Heteros, anderes von verschiedener Art. Und die Leute von Sodom, die sind anderem Fleisch nachgegangen, die haben also als Menschen die Schöpfungsordnung durchbrochen zur Tierwelt. Und die Engel haben auch das Gleiche gemacht, sagt der Judasbrief, indem sie als Engel, die eine ganz andere Ordnung für sich sind, mit Menschen Verkehr hatten. Und das Interessante ist noch Folgendes, dass in 1. Mose 6 heißt es, dass diese Söhne Gottes die Töchter der Menschen nahmen, welche sie sich irgend erwählten. Und eine Frau nehmen, im Hebräischen lakach isha, das bedeutet heiraten. Die haben geheiratet. Aber wenn eine Heirat stattfindet, ist das nicht einfach eine Legalisierung an sich, denn nach der Bibel. Denn im Judasbrief wird dann gesagt, das sei Pornaja gewesen, also Hurerei, obwohl quasi eine Legalisierung durch Eheschließung geschehen ist. Das ist also ganz wichtig in biblisch-juristischer Hinsicht, dieser Zusammenhang zu sehen. Ja, aber damit wäre eben klar, dass das möglich war und trotzdem macht der Herr ganz klar, ein Geist, das ist nicht das Gleiche wie jemand, der Fleisch und Knochen hat.
Das sieht das ja auch zwei Engel, die Lot aus Sodom herausgeholt haben. Die wurden ja auch einen menschlichen Körper bekommen.
Ja, also die konnten in einer Menschengestalt, konnten die zwei Engel, die zu Lot kamen in 1. Mose 18, konnten so erscheinen, genau. Und sie waren für Lot wie, wenn es normale Menschen waren. Er hat ja das nicht erkannt, dass es Engel waren, von Anfang an. Ja.
Besucher bei Abraham, der Herr,
Genau, in 1. Mose 19, da sind diese selben zwei Engel, die, jetzt habe ich es umgekehrt gesagt, also bei Lot ist es 1. Mose 19 und bei Abraham ist es 1. Mose 18, dort ist der Herr zusammen mit zwei Engeln und Abraham meinte, es seien drei Menschen, drei Wanderer, die da vorbeikamen und er hat sie eingeladen und darauf nimmt er übrigens Hebräer 13 Bezug, wo es heißt, dass man die Gastfreundschaft nicht vergessen soll. Hebräer 13, Vers 1, die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch diese haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Einige, oder man kann auch übersetzen, Tines Gewisse, nämlich seine Anspielung auf Abraham. Der die drei, das heißt, davon waren zwei Engel, aufgenommen hatte und auch Lot in Sodom, der die zwei Engel aufgenommen hatte, ohne ihr Wissen beherbergt. Und übrigens noch nebenbei gesagt, das Wort Gastfreundschaft auf Griechisch, weiß jemand, was das ist? Philoxenia. Philo heißt Liebe, freundschaftliche Liebe und Xenia, das sind Fremde. Ganz wörtlich heißt das Wort Liebe zu Fremden. Ja, die Xenia als Eigenname eines Mädchens, das heißt einfach die Fremde. Und die Philoxenia, das ist die Liebe zu Fremden, die hier vorgestellt wird. Und er hat die einfach diese Fremden aufgenommen und bewirtet. Abraham und im anderen Fall Lot. Ja, aber eben der Herr zeigt zuerst mal seine Hände in Vers 39. Seht meine Hände und meine Füße, dass ich es selbst bin. Also er will ihnen zeigen, dass es nicht irgendeine Erscheinung ist, die sie da sehen, sondern dass sie wirklich identifizieren können, das ist der Gekreuzigte und jetzt Auferstandene. Seine Hände wurden durchbohrt, können wir dazu aufschlagen, die Prophetie in Psalm 22. König David hat die Kreuzigung bis in alle Details, etwa 1000 Jahre vor Christus, prophezeit. Und da hören wir die Stimme des Messias in 22, Vers 17.
Denn Hunde haben mich umgeben, eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben.
Da haben wir das Kreuzigen über die Hände und über die Füße erwähnt in einem Vers. Und wir können auch dazu aufschlagen, Zacharia 12. Vers 10, wo das zweite Kommen des Messias beschrieben wird in Macht und Herrlichkeit. Und da wird gesagt, wie dann der gläubige Überrest aus Israel auf ihn blicken wird. Und zwar, Zacharia 12, Vers 10.
Und ich werde über das Haus David und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, gleich der Wehklage über den einzigen Sohn und bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich über den Erstgeborenen Leid trägt.
Danke. Im Talmud wird diese Stelle, also von rabbinischer Seite, auf den Messias bezogen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und in Johannes 19 wird ja diese Stelle zitiert im Zusammenhang mit dem Bericht über die Kreuzigung und wird das bezogen auf die Durchbohrung mit einer Lanze durch einen Soldaten. Die Seite des Herrn wurde durchbohrt. Das ist hier vorausgesagt. Und dann ist noch schön dazu zu nehmen, Zacharia 13, Vers 6.
Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen? So wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin, im Haus derer, die mich lieben.
Ja. Also, wenn der Herr wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, ihm die Frage gestellt wird, was sind das für Wunden in deinen Händen? Wir sagen, das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind, nicht im Hause derer, die mich hassten, sondern im Hause derer, die mich lieben. Dann wird er geliebt werden. Und diese Verwerfung, das ist vergangen. Darum sagt er, geschlagen worden im Haus der, im Haus Israel, im Haus der, die mich lieben. Aber natürlich gibt es an dieser Stelle viele, die würden sagen, oh, das stimmt überhaupt nicht, das bezieht sich gar nicht auf den Messias. Zacharja 13, Vers 7 bezieht sich auf den falschen Propheten. Ich war gerade im Vers vorher, heißt es, kann das jemand lesen? Es geht da um falsche Propheten, die dann aufhören werden, falsche Propheten zu sein. Lies du gerade mal von Vers 4 weg.
Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Propheten sich schämen, jeder über sein Gesicht, wenn er weissagt, und sie werden nicht mehr einen Herrenmantel anlegen, um zu lügen.
Jawohl, Herrenmantel, das ist ein Ziegenhaarmantel, typische Kleidung der Propheten. Und eben diese falschen Propheten werden dann nicht mehr diesen Trick mit der Prophetenkleidung anwenden, um zu lügen. Also geht es ganz klar um den falschen Propheten. Aber dann Vers 5.
Und er wird sprechen, ich bin kein Prophet. Ich bin ein Mann, der das Land bebaut. Denn man hat mich gekauft von meiner Jugend an. Und wenn jemand zu ihm spricht, was sind das für Wunden in deinen Händen, so wird er sagen, es sind die Wunden, womit ich geschlagen worden bin, im Haus derer, die mich lieben.
Ja, dann sagt man, sieht er, das ist der falsche Prophet, der das sagt, nicht der Messias. Aber es ist so schade, warum haben wir das so übersetzt? Ich war in Vers 5 heißt es, und er wird sprechen. Ich bin kein Prophet. Das ist klar, da spricht der falsche Prophet, nicht wahr? Aber, und er wird sprechen, auf Hebräisch, ve amar. Das heißt, und er wird sprechen. Der nächste Vers, Vers 6, beginnt genau gleich. Ve amar, und er wird sprechen. Nicht, und wenn jemand, und er wird sprechen zu ihm. Also ist genau das gleiche, der gleiche Ausdruck am Anfang von Vers 5 wie am Anfang von Vers 6. Und darum übersetze ich ganz klar Vers 5, und er wird sprechen. Ich bin kein Prophet. Vers 6, und er wird sprechen zu ihm. Was sind das für Wunden in deinen Händen? Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, und wer ist denn zu ihm? Ja, jetzt muss man, das kann man zu Hause dann machen, mal Vers für Vers zurückgehen, die ganzen Verse, und das hängt alles direkt zusammen. Dann kehrt man dann zurück bis ins Kapitel 12, bis Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist die letzte Person im ganzen Kontext, die erwähnt wird. Und darum, wenn dann da in Kapitel 13 vom falschen Propheten die Rede ist, er wird sprechen zu ihm, das ist der Letztgenannte. Und die letztgenannte Person, die haben wir da in 12,10, ist der Messias. Seine Seite durchbohrt. Und man wird ihm fragen, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen? Das sind die Wunden, die mir geschlagen worden sind im Hause der, die mich lieben. Und somit ist klar, dieser Vers ist eine messianische Prophezeiung auf den Herrn Jesus. Also seine Seite, seine Hände und seine Füße. Und jetzt dazu noch ein Vers, einen wunderbaren Vers aus Jesaja 49. Der ist bekannt, aber ich möchte noch eine besondere Perle dort herausarbeiten. In Jesaja 49 haben wir auch diese wunderbare Prophetie über den Messias, der das Licht sein wird bis an das Ende der Erde, das Licht der Nationen, das Heil für alle Völker, Vers 6. Aber lesen wir ein bisschen später in Vers 14 bis 16.
Und Zion sprach: Der Herr hat mich verlassen und der Herr hat mich vergessen. Könnte auch eine Frau ihren Säugling vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes? Sollten sogar diese vergessen? Ich werde dich nicht vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir.
Danke. Also, hier spricht Zion völlig enttäuscht und frustriert. Gott hat mich vergessen. Und Gott sagt, nein. Es ist ja schon etwas ganz, ganz Unvorstellbares, dass eine Mutter ihren Säugling aufgibt und ihn einfach ablehnt. Aber trotzdem, wir wissen, das gibt es. Und für Betroffene etwas ganz Schreckliches. Und Sie wissen, meine Mutter hat mich damals einfach nicht gewollt. Aber für die ist das genau geschrieben. Sogar wenn so etwas geschehen würde, was eigentlich gegen alle natürlichen Gefühle des Menschen geht, sogar dann darf man wissen, dass Gott uns nicht vergisst. Und das ist noch höher als die Mutterliebe. Und darum sagt Gott, sollten selbst diese vergessen, ich werde deiner nicht vergessen. Und als Beweis, Vers 16, ich habe dich in meine beiden Handflächen eingezeichnet. Und das hebräische Wort hier für einzeichnen ist das Wort Chakak. Und Chakak meint nicht einfach schreiben auf, sagen wir, auf Leder oder auf einen Scherben, sondern eingraben. Also schreiben durch eingraben. Ich habe dich in meine beiden Handflächen eingegraben. Das sind die Nägelmale des Herrn. Das ist der größte Beweis von Liebe und kann sogar jemanden darüber hinwegbringen, wenn er daran denkt, meine Mutter damals, die hat mich abgelehnt. Aber es gibt diese Liebe, die alles zudecken kann. Und darum ist es so bewegend, in Lukas 24 zu sehen, dass der Herr eben diesen Jüngern seine Hände und seine Füße zeigt, als der Beweis für seine Liebe. Und in dem Zusammenhang, denke ich gerade noch spontan, könnten wir aufschlagen, Hohelied 5. Das Hohelied ist ja das schönste Lied, das Salomo geschrieben hat. Er hat 1005 Lieder gedichtet. Und das Schönste ist eben das Lied der Lieder. Es ist ein hebräisches Superlativ. Lied der Lieder. Und dieses Lied hat 4 Strophen. 3-mal kommt ein Refrain vor. Und da wird wirklich die Schönheit der Liebe zwischen Mann und Frau, eben zwischen Salomo und Sulamit beschrieben. Aber es ist so, es gibt einen Tiefpunkt im Buch. Und das ist Kapitel 5. Es geht übrigens nicht um Verlobte, auch wenn sie Braut genannt wird. Hier im Hohelied meint Braut die jung Vermählte. Aber Salomo ging weg und dann kam er spät in der Nacht zurück und Sulamit war zu faul, um wieder aufzustehen und aufzumachen. Sie hatte schon unruhig geschlafen und dann plötzlich kommt er. Liest jemand Kapitel 5, Vers 2.
Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horsch!
Ja, Moment, wenn ich unterbrechen darf. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Das heißt, ich schlief unruhig. Ja? das wäre das. Und dann sagt sie,
Horch, mein Geliebter, er klopft, mache mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen? Mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres wurde seinetwegen erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen, und meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich rief ihn und er antwortete mir nicht.
Und so weiter. Also, man sieht im ganzen Hohen Lied eine wachsende Liebe zwischen Mann und Frau, immer höher wird. Aber da haben wir zwischendurch einen Tiefpunkt. Er kommt also spät in der Nacht zurück und vom Nachttau sind sogar seine Haare feucht und er klopft an und sie sagt, jetzt soll ich wieder aufstehen. Und jetzt bin ich da so gemütlich im Bett und dann hat er plötzlich durch dieses Guckloch neben der Tür seine Hand hineingehalten. Hat sie seine Hand gesehen. Und sie sagt, ich war seinetwegen erregt in meinem Innern. Und dann steht sie ja trotzdem auf. Und dann ist er weg. Sie macht auf und dann ist dort fließende Myrrhe. Meine Hände flossen von troffen von fließender Myrrhe. Vers 5. Nun, das muss man alles im orientalischen Hintergrund erklären. Im Orient hatte man diese kulturelle Eigenart, wenn ein Mann von einer jungen Frau um die erwarb, da geht es jetzt um das verheiratete Paar, aber grundsätzlich, wenn ein Mann um eine Frau warb und sie lehnte ihn ab, sagte nein, und er war überzeugt, doch, das ist unser Weg, dann konnte er um das Haus Blumen streuen und an den Türgriff eine ganz wertvolle Salbe, wie hier Myrrhe, anbringen. Und das wäre quasi der Beweis der tiefen Liebe. Und jetzt hier, sie steht auf und er ist verschwunden. Ja, jetzt könnte man sagen, ja, er ist einfach wütend und jetzt weg und so. Nein, er hat sich schon etwas überlegt, warum er jetzt geht. Aber der Beweis ist ganz klar. Meine Liebe ist unverändert. Auch wenn du jetzt so faul warst, mir gegenüber so zu reagieren. Und darum, meine Hände tropfen von Myrrhe. Und er hat eben die Hand hineingehalten. Und das war das Zeichen seiner Liebe. Aber wenn wir daran denken, dass im Hohen Lied eben die Liebe von Salomo zu Sulamit eben eine symbolische Darstellung ist von der Liebe des Messias zu den Seinigen, dann bekommt das natürlich eine besondere Bedeutung, dass er eben so die Hand gezeigt hat. Und dann ist er eben weg. Und so kann das sein, wenn unsere Liebe zum Herrn plötzlich so eine Abkühlung erlebt und man ist zu faul und zu gemütlich und zu bequem, um für den Herrn aufzustehen. Dann kann es sein, dass plötzlich ein Moment kommt, wo wir das Gefühl haben, jetzt ist er weg. Aber er zeigt in seinem Wort seine Hände. Und das ist der Beweis seiner Liebe. Und Myrrhe hat ja einen ganz bitteren Geschmack. Und darum ist die Myrrhe eben ein Bild der Bitterkeit des Todes. Und die fließende Myrrhe, wie hier, das ist die kostbarste Myrrhe, die es gibt. Das ist eben nicht die Myrrhe, die ausfließt beim Myrrenbaum, wo man eben anschneidet, damit der Saft kommt, sondern Da, wo die Myrrhe selbst ausgeflossen ist, das ist die kostbarste Myrrhe, die hat er benutzt. Und das spricht eben davon, dass der Herr Jesus nicht einfach für uns in den Tod ging, weil er musste. Sondern Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Sich selber hingegeben, das ist diese selbstfließende Myrrhe. Und übrigens noch nebenbei gesagt, wenn wir schon da diese Verse so genau angeschaut haben, in Vers 2 gibt es eine Konzentration von Kosenamen. Mehr als an anderen Stellen. Meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Richtige Konzentration. Aber sie war zu faul. Ja, und dann ist er weg für eine Zeit und dann später kommt sie in Kontakt mit den Mädchen von Jerusalem. Das sind die Töchter Zions. Und sie sagt, ihr Töchter Zions, was soll ich euch sagen? Das kann ich noch dazu nehmen. In Vers 8, ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems. Also sie stellt sie unter Schwur, ihre Freundinnen. Wenn ihr meinen Geliebten findet, was sollt ihr ihm berichten, dass ich krank bin vor Liebe? Dann sagen sie, was ist dein Geliebter vor einem anderen Geliebten? Du Schönste unter den Frauen. Übertreibst du nicht ein bisschen? Und dann kommt die schönste Beschreibung von Salomo im ganzen Hohen Lied. Sie kann genau sagen, warum er der Beste ist, den es gibt. Im Detail. Und jede einzelne Beschreibung hat natürlich alles eine geistliche Bedeutung, die in Bezug auf den Herrn Jesus wunderbar zum Ausdruck bringt. Aber das war jetzt so ein kleiner Exkurs von Lukas 24 ins Hohelied, einfach ausgehend von diesem Vers, wie der Herr den Jüngern seine Hände und Füße zeigt, in Vers 39, und sie aufruft, sie sollen ihn betasten, um wirklich zu kontrollieren. Das ist echt Fleisch und Knochen. Das ist keine Geisterscheinung. Also wirklich testen, prüfen, um zu sehen, ist kein Geist. Er ist wirklich der Auferstandene. Und, nicht wahr, er sagt ihnen, Vers 39 als Befehl, seht meine Hände und meine Füße, betastet mich und seht, nochmals, aber dann Vers 40 heißt es, und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Füße. Also er, sage ich nun, seht, kommt, also seid aktiv und schaut, sondern er zeigt es ihnen sogar aktiv von seiner Seite und das führt zu einer solchen Freude, dass sie vor Freude noch nicht glauben können. Gewaltig. Also das ist ein Maß für Freude. Sie können gar nicht glauben. Und dann noch ein Zusatzbeweis. Habt ihr hier etwas zu essen? Und da wird klar, der Herr konnte also gebratenen Fisch essen, Honigscheibe. Er isst es vor ihnen, damit sie genau kontrollieren können. Das ist keine Geisterscheinung. Das ist wirklich echt biologisch.
Warum hat der Nestle-Allen-Text Honigscheibe weggelassen?
Der Nestle-Allen-Text hat Honigscheibe weggelassen, weil im Minderheitstext, also in diesen, ich sage es gerade sehr direkt, schlechten Handschriften aus Ägypten, das weggelassen ist. Aber der Mehrheitstext, also die Masse der Handschriften, die bezeugt klar Honigscheibe. Ja, es ist einfach ein weiteres Beispiel, dass er nicht nur Fisch, sondern auch Honig gegessen hat. Und natürlich, beides hat auch eine geistliche Bedeutung. Denn der Honig ist ja in der Bibel auch ein Bild von dem Wort Gottes in seiner wunderbaren, süßen Wirkung. Psalm 19 wird das Wort Gottes verglichen mit Honig und Honigseim. Ja, und sie geben ihm Fisch und Honigscheibe und er nimmt es, isst vor ihnen. Um klar zu machen, er ist wirklich auferstanden. Und dann müsste man vielleicht noch einem Problem begegnen, das plötzlich später kommen könnte. Aber es gibt Leute, die sagen, doch, irgendwie der Auferstehungskörper Jesu war nicht so wirklich, sondern war ein geistiger Körper. Wie kommt man auf die Idee?
Weil Paulus davon spricht.
Paulus, also schlagen wir auf. Das ist bereits vorbereitet. 1. Korinther 15. Und zwar geht es ja in diesem Kapitel um die Auferstehung. Und die Auferstehung wird im Detail beschrieben, dass Christus auferstanden ist, wortwörtlich, und dass eben auch die Erlösten einmal auferstehen werden. Und diese Auferstehung wird verglichen mit dem Säen. Man nimmt ein Korn, legt es in die Erde und dann kommt es heraus. Man denkt, wenn man ein Korn in die Erde tut, zudeckt mit Erde, dann geht es quasi zugrunde. Ja, aber es ist dann effektiv so, dass aus diesem Korn ein Halm entsteht, herauswächst, und das, damit illustriert der Apostel Paulus die Auferstehung. Könntest du, Michael, lesen ab Vers 42?
So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Verwesung, es wird auferweckt in Unverweslichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft.
Darf ich kurz unterbrechen? Und dann gehen wir dann gleich weiter. Also, der Körper, den wir jetzt haben, in der jetzigen Form, der ist verweslich. Und wenn er eben einmal tot ist, wird er ins Grab gelegt, er wird also begraben, wie man ein Korn, Samenkorn in die Erde tut. Und so wird er gesät in Verwesung. Aber wenn die Auferstehung kommt, wird dieser Körper, der eben ins Grab gelegt wurde, wird als ein Körper hervorkommen, der unverweslich ist, der gar nicht mehr sterben kann, gar nicht mehr zerfallen kann. Zweitens, es wird gesät in Unehre. Ja, man muss nur einmal im Spiegel all diese Unvollkommenheiten, die man entdeckt an sich, zusammenzählen. Und das meint die Bibel mit Unehre. Es gibt keine perfekte Schönheit. Gibt es nicht. Wenn wir uns ganz genau studieren, dann finden wir alles Mögliche, was nicht ganz genau. Das hängt zusammen mit dem Sündenfall. Aber hier wird gesagt, es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Also jeder kann wissen, jeder Erlöste, der Auferstehungsleib wird in jeder Hinsicht vollkommen perfekt sein. Herrlich. Und dann, es wird gesät in Schwachheit, und das sind all diese Unzulänglichkeiten, die man an seinem Körper entdeckt, wo man einfach merkt, da komme ich an Grenzen, da auch und da mag ich nicht. Das ist ganz normal. Dieser Körper wird gesät in Schwachheit, aber es wird einer auferweckt werden, der wird kraftvoll sein, der Auferstehungskörper. Und jetzt geht es weiter. Michael, Vers 44.
Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistiger Leib. Wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistigen. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Der letzte Adam, ein lebendig machender Geist.
Danke. Ja, da kann einer sagen, ja, da steht's doch. Es wird gesät ein natürlicher Leib, jetzt haben wir einen natürlichen, biologischen Leib, aber auferweckt wird ein geistiger Leib. Ja, aber jetzt haben wir doch genau gelesen in Lukas 24, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich habe. Was bedeutet das? Jetzt muss man halt das Griechische genauer untersuchen. Zuerst schauen wir an, was übersetzt wird, natürlicher Leib. Auf Griechisch steht Psychikos. Für natürlich. Und das heißt ein psychischer, ein seelischer Leib. Und der Auferstehungsleib, der wird genannt ein geistiger Leib. Pneumatikos, geistiger. Also der Gegensatz hier ist nicht natürlich und geistig, sondern seelisch und geistig. Also dieser Leib wird genannt ein psychischer Leib. Aber der ist wirklich aus Atomen und das ist Materie, das ist Fleisch und Knochen und auch noch Blut. Aber eben das wird genannt seelischer Leib und das geistige Leib. Jetzt ist klar, diese Ausdrücke haben nicht Bezug auf das Material, sondern dieser materielle Körper wird genannt seelischer Körper und der auferweckte materielle Körper von Fleisch und Knochen wird genannt geistiger Leib. Warum? Weil eben Adam, der erste Mensch, von dem unser Körper abstammt, der wird genannt in Vers 45, wird zitiert aus 1. Mose 2, Vers 7, der erste Mensch, Adam, wurde eine lebendige Seele. Nicht wahr? Gott hat aus Erdboden den Körper geformt. Erdboden heißt übrigens auf Hebräisch Adama. Und Gott hat aus Adama Adam geformt. Also Adam heißt einfach der Erdling. Und da steckt übrigens noch das Wort Rot drin. Adam heißt Rot. Das ist also die Terra Rossa, die rote Ackererde. Aus der hat Gott Adam gemacht, Adam. Und dann hat Gott hineingeblasen und Adam wurde eine lebendige Seele. Und dann wurde er ein lebendiger Mensch. Und als lebendiger Mensch von Geist, Seele und Körper nennt die Bibel ihn eine lebendige Seele. Dieser Ausdruck bezeichnet ihn als vollständigen Menschen. Aber hier wird gesagt, eben wir haben mit diesem natürlichen Leib ein Abbild von dem, was Adam war. Eine lebendige Seele. Und darum ist es ein seelischer Leib, ein psychischer Leib. Aber der Jesus, von ihm wird gesagt, der letzte Adam, das ist der Messias, ist ein lebendig machender Geist. Nicht eine lebendige Seele wie Adam, aber mit einem wirklichen materiellen Körper, sondern der Herr Jesus ist als der Auferstandene ein lebendig machender Geist, aber mit einem wirklichen materiellen Körper. Warum? Weil er hat in Johannes 20 den Jüngern gesagt, empfanget heiligen Hauch, nicht den Heiligen Geist, und ohne Artikel den, nur Pneuma, das heißt Hauch oder Geist, empfanget heiligen Hauch und haucht den sie. Er hat als der Auferstandene ihnen das Auferstehungsleben eingehaucht in Johannes 20, so wie Gott dem ersten Menschen damals das natürliche Leben eingehaucht hat. Und da wurde Adam eine lebendige Seele. Und der Herr Jesus ist der lebendig machende Geist, weil er den Jüngern so in sie gehaucht hat. An diesem ersten Sonntag, Auferstehungssonntag, hat er so in sie gehaucht. Und darum, weil wir einen Auferstehungskörper haben, der dem entspricht, was er, der Auferstandene, hatte, wird er dann genannt ein geistiger Leib. Entsprechend, weil er der lebendig machende Geist ist. So wie wir diesen Leib haben, ein Abbild von Adam, der eine lebendige Seele war. Aber damit ist klar, die Ausdrücke haben nichts zu tun mit dem Material, sondern die drücken einfach den Unterschied aus, was Adam war als lebendige Seele, was der Herr Jesus ist als der, der Leben geben konnte, als der Auferstandene. Ja, gehen wir zurück zu Lukas 24. Wir sollten in 10 Minuten durchkommen. Und dann kommt eine wunderbare Bibellektion. Und wenn man denkt, die Emmaus-Jünger sind zusammen mit den Elfen und die hatten ja schon Unterricht, diesen langen Weg nach Emmaus, mindestens 2 Stunden. Aber da heißt es in Vers 44, lies du nochmals, Michael.
Er sprach aber zu ihnen: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen, und sprach...
Ja, das reicht. Also, der Herr Jesus erklärt ihnen nochmals, ich habe euch schon früher gesagt, vor meinem Leiden und vor meiner Auferstehung, dass alles, was im Alten Testament über den Messias steht, und zwar über den leidenden Messias, in den drei Teilen des Alten Testaments, Gesetz, Propheten und Schriften, am Anfang der Schriften sind die Psalmen, darum sagt er hier, Gesetz Mose, den Propheten und Psalmen, muss alles erfüllt werden. Und jetzt wird ganz kurz gesagt, Vers 45, dann hat der Herr an diesem ersten Tag der Woche ihnen das Alte Testament auch noch ausgelegt. Und die zwei mit dem Emmaus-Unterricht, die haben am gleichen Tag nochmals Unterricht im Alten Testament. Ein Gang durchs Alte Testament. Und der Jesus öffnet ihnen das Verständnis. Das griechische Wort nous bedeutet Verschiedenes. Verständnis, aber auch Verstand. Also er öffnete ihnen den Verstand oder auch die Fähigkeit, das zu verstehen. Und wir sehen, das kann also ein Hindernis sein, dass man die Bibel versteht, wenn der Verstand zu ist. Aber hier heißt es öffnen. Ist wirklich das Wort öffnen mit einem Schlüssel. Der Herr muss aufschließen, dass unser Denken geöffnet wird, weil es verschlossen sein kann. Und es gibt ganz gescheite Leute und man sieht, sie verstehen die Schriften nicht. Sie kommen nicht raus. Sie verstehen die Zusammenhänge auch nicht. Ja, warum? Weil das nicht einfach am natürlichen Denken liegt. Wenn das natürliche Denken geschlossen ist in Bezug auf göttliche Dinge, dann funktioniert es nicht. Das muss der Herr selber aufschließen. Aber bei den Emmaus-Jüngern haben wir gelesen in Vers 32, sie haben am Schluss gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete. Nicht wahr? Man kann einen offenen Verstand haben, aber wenn die Heilige Schrift ein verschlossenes Buch ist, ohne Erklärung, dann versteht man auch nicht. Also es braucht die Öffnung der Schrift, das erklärt, was steht eigentlich da, was bedeutet das? Ja, so in der Art wie beim Hohen Lied, muss man uns fragen, was bedeutet das? Fließende Myrrhe an den Händen. Was bedeutet das und das? Und dann plötzlich, wenn die Schrift geöffnet wird, dann ist die erste Voraussetzung gegeben, die Schrift wird geöffnet durch Erklärung, aber das allein reicht noch nicht, der Verstand selber muss auch noch aufgeschlossen werden. Also so werden in Lukas 24 verschiedene Türen geöffnet. Es beginnt ja nicht damit, dass in Vers 2 der Stein von der Gruft weggewälzt wird. Das ist die erste Öffnung. Das Grab des Erlösers wird geöffnet und dann sehen wir, wie die Haustüre der Emmaus-Jünger, die ja zusammen wohnten als Ehepaar in Emmaus, geht auf, Herr, bleibe bei uns. Er war gerade dran, weiterzugehen, und dann geht er zu ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und dann geht wieder eine Türe auf, er öffnet die Schriften, und hier geht wieder eine Türe auf, er öffnet die Schriften. Und erklärt nochmals die Grundsätze. So steht geschrieben, dass der Christus, das bedeutet der Messias, Christus ist das griechische Wort für Messias, leiden, am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte, alle Nationen, anfangen von Jerusalem. Das ist so eine knappe Zusammenfassung der messianischen Prophetie auf das erste Kommen des Erlösers. Interessant, er sagt hier, allen Nationen muss das Evangelium so gepredigt werden. Er sagt nicht allen Menschen. Und er sagt auch nicht allen Stämmen. Er sagt auch nicht allen Völkern. Das wäre nämlich das Wort Laos. Aber er sagt allen Nationen, und das ist das griechische Wort Ethnos. Ich kann das kurz aufschreiben. Der Unterschied ist wichtig. Ethnos ungleich Laos. Also das wäre das Wort, das die Elberfelder sehr gut übersetzt mit Nation. Eine Mehrzahl der Nationen. Und das Laos ist das Wort, das die Elberfelder übersetzt mit, also in der Einzahl Volk und dann in der Mehrzahl Laoi, Völker. In dem Standardwörterbuch zum Griechischen des Neuen Testaments von Low Nida wird erklärt, Ethnos ist die größte soziale Einheit. Also, man kann ja auch hinten anfangen. Die kleinste soziale Einheit ist die Ehe. Ein Mann und eine Frau. 1. Mose 2, Vers 24. Und dann kommt die nächste soziale Einheit, das ist die Familie. Das wäre ein Kind. Das kann auch zwei sein, noch schöner drei oder so. Und also ist nicht offen nach oben, aber beliebig offen, aber doch, kann noch weitergehen. Das wäre dann die Familie. Aber wenn dann noch die Großmutter, wenn der Großvater noch lebt, dazu kommt und die Tante und so, dann ist das die Sippe oder der Clan. Und dann kommt das Wort Stamm, also mehrere Sippen zusammen, die bilden dann schließlich einen Stamm. Und ein Stamm kann aber auch so wachsen, dass zum Beispiel beim Stamm der Lahu in Thailand, ich erwähne die gern, weil wir die mit ihnen immer wieder Kontakt hatten, die unterscheiden sich sogar, es gibt rote Lahu, es gibt schwarze Lahu und so weiter. Und die haben sogar dann Dialektunterschiede, das sind also quasi Unterstämme von einem Stamm und die zusammen am Schluss ergeben wieder ein Volk. Und das wäre dann Laos. Aber eine Nation ist eben noch größer. Zum Beispiel, wenn wir gerade bei Thailand bleiben, Thailand ist eine Nation, Ethnos. Aber das sind verschiedene Gruppierungen. Da gibt es zum Beispiel die Isan im Osten, das ist ein eigenes Volk. Das ist nicht das gleiche wie das Volk der Thai. Und dann eben gibt es noch die Stämme. Aber das alles zusammen ist dann, also mehr als ein Volk und mehrere Stämme, das ist eine Nation. Und der Jesus sagt, alle Nationen anfangen von Jerusalem. Und jetzt ganz wichtig, jetzt merkt man, worauf ich eigentlich hinaus will. Ja, da kann man sagen, der langen Rede kurzer Sinn. Matthäus 24, Vers 14, der Herr Jesus sagt in der Endzeitrede,
und dieses Evangelium des Reiches wird auf dem ganzen Erdkreis gepredigt werden, allen Nationen zum Zeugnis, und dann wird das Ende kommen.
Ja, und das Ende ist dann schließlich das Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit. Also nicht die Entrückung, sondern sein Kommen als König der Welt. Aber der Herr Jesus sagt, bevor er kommen kann als König der Welt, muss allen Nationen das Evangelium gebracht werden. Und jetzt ist es so, in der Luther-Übersetzung wird übersetzt allen Völkern. Aber es steht ja nicht Laos, sondern Ethnos. Allen Nationen. Es gibt heute ungefähr 200 Nationen. Ungefähr. Die meisten sind in einem Verein zusammen. In der UNO. Aber nicht ganz alle. Aber man unterscheidet etwa 10.000 verschiedene Völker. Und da muss man sagen, die sind nicht alle bis heute erreicht. Es gibt noch Völker, die noch nicht erreicht sind. Aber alle Nationen sind erreicht. Und wenn der Herr Jesus sagt, allen Nationen zum Zeugnis und dann wird das Ende kommen, ist ganz wichtig, so können wir klar sagen, wenn jemand heute behauptet, Jesus Christus könnte gar noch nicht kommen. Und wer sagt, es ist schon Endzeit? Es gibt ja noch so viele Stämme und die erreicht werden müssten, und die sind gar noch nicht erreicht. Das kann gar nicht bald sein. Falsch. Alle Nationen sind erreicht. Und das, was der Herr Jesus sagt, es muss Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen, das ist, hat sich bis heute erfüllt. Also das ist kein Hindernis für das Kommen des Herrn in Macht und Herrlichkeit und natürlich auch kein Hindernis für die Entrückung, die ja noch Jahre vorher sogar stattfinden muss. Ja, noch eine Frage?
In mir steht das griechische Wort für Heidenvölker und nicht Nationen.
Ah, da steht allen Heiden.
Also das griechische Wort für Heidenvölker.
Ja, es ist so. Ethnos, das hat man auch übersetzt mit Heiden. Es ist nicht ganz korrekt, weil Heiden, das Wort Heiden bedeutet Menschen, die noch nicht erreicht sind mit dem Evangelium. Aber Ethnos wird auch gebraucht für solche, die schon erreicht sind. Ja? Und darum übersetzt man am besten Nationen, dann passt es immer. Ja, und in Offenbarung 5 hat man übrigens, und auch in Offenbarung 7, alle Ausdrücke, Stamm, Stämme, Völker, Nationen und auch Sprachen. Und es wird in Offenbarung 5 und in Offenbarung 7 gesagt, dass einmal Menschen gerettet werden aus allen Stämmen, allen Völkern, allen Nationen und aus allen Sprachen. Es wird nirgends gesagt, alle Menschen werden gerettet. Das wäre eine Irrlehre, das zu sagen. Das ist die Allversöhnungslehre, eine totale Irrlehre. Aber die Bibel sagt, aus allen Stämmen, allen Völkern werden Menschen gerettet werden. Und der Herr sagt dann den Jüngern, ihr seid Zeugen davon, Vers 48. Und er kündigt das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten an, Vers 49. Und ab Pfingsten wurde dann dieser Missionsauftrag ausgeführt. Und heute können wir sagen, jetzt sind alle Nationen erreicht. Und heute wird gleichzeitig allen Nationen das Evangelium gepredigt werden. Wie der Herr sagt, und das Evangelium wird allen Nationen gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Also wir haben kein Hindernis, um zu sagen, wir leben heute in der Endzeit und Jesus Christus wird bald wieder kommen. Zur Entrückung und dann auch als König wird er bald kommen. Und dann führt der Herr sie hinaus bis nach Bethanien oder gegen Bethanien. Segnet sie und geht in den Himmel. Die Himmelfahrt wird hier beschrieben und das ist genau das Gegenstück zum Anfang. Wir hatten am Anfang des Lukas-Evangeliums, wie der Herr Jesus in diese Welt gekommen ist. Und was hat es ausgelöst? Große Freude. Lukas 2, Vers 10. Ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und hier hört das Evangelium auf, wieder mit großer Freude. Indem der Herr zurückgeht in die Herrlichkeit. Also sein Kommen hatte als Folge große Freude und sein Weggehen als Sieger zurück in den Himmel, um den höchsten Platz dann einzunehmen, hat auch zur Folge große Freude und Anbetung. Das Evangelium hört mit Loben und Preisen auf. Genauso wie es begonnen hat in Lukas 1, hatten wir dieses wichtige Stichwort Loben, Preisen wiederholt. Und das wunderbare Lob von Elisabeth, von Maria und von Zacharias. Ja? Und hier hört es auch wieder so auf. Und was noch gefehlt hat bei deinem Vorlesen, Michael, ein Wort, die Masse der Handschriften bezeugt klar, das letzte Wort ist Amen. So wird das abgeschlossen. Aber interessant ist ja, das Lukas-Evangelium ist nur der erste Teil. Lukas hat einen Fortsetzungsteil geschrieben, die Apostelgeschichte. Und da beginnt er dann nochmals im ersten Kapitel mit der Verheißung des Heiligen Geistes und der Himmelfahrt des Herrn Jesus. Und dann beginnt ab Kapitel 2 mit Pfingsten die Weltmission. Also im zweiten Teil zeigt dann Lukas, wie dieser Auftrag des Herrn, allen Nationen das Evangelium zu bringen, begonnen hat. Und er beschreibt genau 30 Jahre, vom Jahr 32 bis Lukas beschreibt bis Kapitel 28 und da ist man im Jahr 62. Die ersten 30 Jahre der Weltmission und im Lukas-Evangelium, in den meisten Büchern im Neuen Testament, bezeugen die Mehrheitshandschriften klar Amen. Aber im Lukas-Evangelium hört es nicht auf mit Amen. Warum? Wie? In der Apostelgeschichte hört es nicht auf mit Amen, sondern das letzte Wort, weiß jemand, was das letzte Wort ist? In
ungehindert.
Akolytos. Also es heißt dort, dass Paulus das Evangelium, das Reich Gottes predigte und lehrte, obwohl er gefangen war, heißt es, er lehrte es ungehindert. Und das soll bedeuten, mit diesen ersten 30 Jahren der Apostelgeschichte ist nicht der Auftrag des Herrn aus Lukas 24 erfüllt. Das ist nur quasi der Anfang gewesen, aber das Wort geht weiter, und zwar ungehindert. Und er endet also nicht mit Amen.